Dutzende Korallenarten am Meeresboden, hunderte von Fischarten. Der Pazifische Ozean rund um die Cookinseln ist eine Schatztruhe des Artenreichtums und seit 3 Jahren eines der größten Meeresschutzgebiete der Welt. Anderes Beispiel: In Kasachstan wird seit vergangenem Jahr die seltene Saiga-Antilope in einem neuen Nationalpark geschützt und alle anderen Arten der Steppe. Sie gilt als das bedrohteste Ökosystem der Erde. Solche Schutzgebiete sichern das Überleben gefährdeter Arten und Ökosysteme. Ziel bis 2020 war, die Schutzgebiete sollten sich auf 17% der Landfläche und 10% der Ozeane erstrecken. Diese Zahlen werden wohl erreicht, aber sie sagen nicht die volle Wahrheit. Denn eigentlich müssten Schutzgebiete gut vernetzt sein mit benachbarten Gebieten und sie müssten gut gemanagt sein. Gerade bei Regionen an Land ist es häufig nicht der Fall. Straßen durchschneiden sie, Wilderer machen Jagd auf seltene Tierarten und Landwirte versprühen Pestizide. Außerdem gehen die politisch Verantwortlichen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Statt typischer Ökosysteme wählen sie häufig Regionen, die für den Siedlungsbau oder die Industrie uninteressant sind. Und auch am Beispiel Bayern zeigt sich, wie schwer es Schutzgebiete haben. Es gibt viele ökologisch wertvolle Gebiete, mehrere standen zur Auswahl für den 3. Bayerischen Nationalpark. Aber bisher gibt es ihn nicht, die lokalen Widerstände waren zu groß.
Also die Schutzgebiete sind eines der großen Ziele, die die Weltgemeinschaft vor 10 Jahren festgelegt hat. Da gibt es kleine Erfolge, aber es sind noch viel zu wenige. Meine Kollegin Renate L. hat sich die Bilanz, den ganzen Global Biodiversity Outlook mal genauer angeschaut. Renate, welche Ziele gibt es denn noch?
Ja, also ganz allgemein geht es natürlich darum, das Aussterben von Arten zu verhindern. Denn wenn eine Art einmal weg ist, lässt sich das ja nicht mehr rückgängig machen. Da gibt es auch immer wieder einzelne Erfolge, aber leider, wir kennen die roten Listen, der Trend ist nach wie vor eher negativ. Die Abholzung der Wälder zu bremsen, ist auch ein wichtiges Ziel. Es ist auch in einigen Ländern gelungen, in anderen wieder nicht, zum Beispiel nicht in Brasilien. Schlechter sieht es dann zum Beispiel wieder aus beim Schutz der Korallenriffe oder bei der Überfischung. Und dann gibt es aber auch viele so eher schwer greifbare Ziele. Zum Beispiel, dass allen Menschen bewusst werden sollte, wie wichtig die Artenvielfalt eigentlich ist für unser Wohlergehen.
Das klingt jetzt tatsächlich eher ein bisschen abstrakt.
Aber es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, vor allem in Demokratien, wenn es etwa in einer allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion darum geht, welche Gesetze für den Artenschutz erlassen werden sollten oder ob es einen neuen Nationalpark geben soll. Oder auch wenn es um die eigentlichen Ursachen für den Artenschwund geht, im Original heißt das die underlying causes. Dazu gehören zum Beispiel schädliche Subventionen.
Welche Subventionen sind das zum Beispiel? Unterstützung für die Landwirtschaft?
Ja, und zwar wie die Landwirtschaft unterstützt wird. Die EU-Agrarsubventionen sind ja immer wieder in der Diskussion, weil sie rein auf die Fläche bezogen sind und keine grünen Elemente haben.
Das heißt, ein Landwirt bekommt eine bestimmte Summe, wenn er auf einer Fläche was Bestimmtes anbaut, egal wie er das macht.
Ja, nicht mal, wenn er was Bestimmtes anbaut, aber egal wie er es macht. Also es wird ja schon länger gefordert, dass die Agrarsubventionen daran gebunden werden, wenn ein Landwirt umweltschonend arbeitet, als Ausgleich für die vielleicht geringeren Erträge, die er dann hat. Und das hat ja mit einer anderen Gruppe von Zielen zu tun. Die stehen unter dem Motto, das Wohlergehen aller fördern durch Artenvielfalt und Ökosystemdienstleistungen.
Was bedeutet das?
Zu den Ökosystemdienstleistungen gehört zum Beispiel die Bestäubung. Ohne die gibt es keine Äpfel oder Kirschen. Wir sind also auf Insekten angewiesen und die brauchen ja geeigneten Lebensraum. Aber auch saubere Luft, sauberes Wasser, fruchtbare Böden, das sind alles Ökosystemdienstleistungen, auf die wir angewiesen sind, als unsere Lebensgrundlage. Und darauf weisen die Autoren vom Global Biodiversity Outlook ganz deutlich hin, dass es beim Artenschutz oft um ganz unscheinbare Arten geht, die eine wichtige Rolle spielen. Mikroorganismen im Boden zum Beispiel oder Würmer, nicht unbedingt die charismatischen Arten.
Die sehen wir ja eher, also Elefanten, Nashorn, Gorillas, Tiger.
Ja, die sieht man jetzt auch wieder auf den Bildern, wenn es um diesen Bericht geht. Und tatsächlich gibt es da auch einige Erfolge bei der Rettung dieser großen auffälligen Tiere, die ja wiederum auch auf intakte Ökosysteme und Schutzgebiete angewiesen sind. Mhm. Man könnte also sagen, wenn ich die Elefanten rette, dann rette ich ja auch ihr Ökosystem. Allerdings darf man dabei auch nicht übersehen, dass Elefanten auch mal Felder von Kleinbauern zerstören. Wobei sich auch da gerade ein weiteres Problem zeigt, Mensch und Natur kommen sich manchmal zu nahe und das kann schlimme Folgen haben.
Weil Tiere zum Beispiel Krankheiten auf den Menschen übertragen?
Ja, ein Beispiel ist ja Ebola. Das wurde von Flughunden auf den Menschen übertragen. Und das Coronavirus kam ja offenbar auch von Wildtieren, mit denen man lieber nicht in Berührung kommen sollte. Mhm. Ökologen werden ja nicht müde zu fordern, dass Siedlungen nicht weiter in bislang unberührte Gebiete eindringen dürfen, weil sonst die nächste Pandemie ausbrechen könnte. Und das Motto des Berichts Global Biodiversity Outlook könnte auch lauten, alles hängt mit allem zusammen.
Ein Thema, das wir noch gar nicht gestreift haben, ist wahrscheinlich auch die Klimaerwärmung.
Natürlich, denn die bedroht ja die Lebensräume oder die verschiebt die Jahreszeiten. Dadurch kann es zum Beispiel vorkommen, dass Zugvögel in ihrem Brutgebiet nicht mehr das richtige Futter finden. Umgekehrt können intakte Wälder den Klimawandel und die Folgen mindern, weil sie CO2 verbrauchen und einfach kühlend wirken und weil sie das Grundwasser erhalten. Auch wieder eine Ökosystemdienstleistung. Und weil es eben diese großen Zusammenhänge gibt, fordern die Autoren des Berichts auch, der Artenschutz darf nicht nur die Aufgabe des Umweltministeriums sein. Alle Ministerien sind zuständig. Und natürlich der Regierungschef oder die Regierungschefin, um der Sache auch den nötigen Nachdruck zu verleihen.
Das heißt, die Forderungen haben wir gelernt, Schutzgebiete einrichten, Subventionen abbauen. Im Wesentlichen könnte man sagen, Naturschutz gesetzlich regeln.
Ja, und damit auch das allgemeine Bewusstsein zu wecken. Das hatten wir ja schon am Anfang, denn jeder von uns hat es ja auch selber in der Hand, beim Einkaufen die Artenvielfalt zu fördern oder eben nur das Gegenteil. Gesetze allein sind es ja nicht. Und das muss man ja eigentlich nicht mehr erklären, was da zu tun ist. Saisonal, regionalen Bio-Einkaufen, weniger Autofahren und Fliegen, das weiß eigentlich jeder.
Das heißt, Renate, könnte man zusammenfassen, zunächst ist dieses Programm in großen Teilen eigentlich gescheitert, aber es gibt eine zweite Chance?
Ja, die Arbeit mit solchen Zielen in der Umweltpolitik war vor 10 Jahren noch was Neues. Inzwischen hat man Erfahrung, wie man mit solchen Zielen umgeht und dann wird es hoffentlich besser laufen. Eigentlich sind solche Ziele richtig formuliert und wenn sie auch ernst genommen werden, eine gute Methode, um Umwelt- und Naturschutz durchzusetzen. Und für jeden Einzelnen kann das ja auch funktionieren, wenn man sich vornimmt, so und so viel Prozent mehr Biogemüse zu kaufen oder weniger Auto zu fahren. Man kann sich ja auch seine ganz persönlichen Aichi-Ziele setzen.
Und das sind immer noch die konkretesten Ziele und die, die man am leichtesten umsetzen kann. Vielen Dank. Das waren Informationen von Renate L. über den Global Biodiversity Outlook, eine Bilanz über die letzten 10 Jahre Kampf für die lebensnotwendige Vielfalt auf unserem Planeten, die Biodiversität. Danke, Renate.
Gerne.